In der SP versucht man, eine neue Friedenspolitik zu definieren. In der FDP redet man so viel über das Militär wie noch selten. Und bei der SVP gibt es erstaunlich viel Verständnis für Wladimir Putin. Der Krieg in der Ukraine, der macht auch etwas mit unseren Parteien. Was genau? Das ergründen wir heute im Politbüro, im Politik-Podcast von Tamedia. Mein Name ist Philipp Loser und mir zugeschaltet ist Markus Häfiger in Bern. Und vis-à-vis von mir sitzt Jacqueline Büri. Hallo zusammen.
Hallo miteinander.
Hallo zusammen.
Das SVP-Blatt «Weltwoche» hat geschrieben, schon während dem Krieg, der Putin bringt den Westen endlich in die Vernunft. Die SVP hat die Sanktionen im Parlament abgelehnt. Die SVP hat eine Erklärung abgelehnt gegen den Krieg. Die SVP fordert, dass ukrainische Kinder nicht in die normalen Schulen kommen, sondern in gesonderte Klassen. Ja, das finde ich eine Schande und ich finde es unerträglich.
Frau Meier, ich tue die Unterstellungen nicht tolerieren. Die SVP hat immer ganz klar gesagt, wir stehen hinter dem Schutzstatus S, dass eben all die ukrainischen Flüchtlinge, die Kriegsflüchtlinge, Aufnahme finden, dass man da ihnen alles gibt, medizinische Versorgung, Unterkunft und was sie sonst brauchen. Das haben wir immer klar unterstützt, was wir gesagt haben. Wir wollen nicht, dass im Schlepptau von diesen richtigen Kriegsflüchtlingen noch Kriminelle in die Schweiz hineinkommen.
Und
ich hoffe, dass da auch die SP hinten dran steht und nicht die Verbrecher tun, die uns noch
schützen wollen. Stopp. Wirklich stopp.
Wir haben einen Ausschnitt gehört aus einer sehr erhitzten Arena von vergangenen Woche. Eine Arena, die vorderhand die letzte war mit der SVP-Beteiligung. Vielleicht können wir das später noch reden. Was mich zuerst interessiert, seid ihr beide überrascht, wie schnell es gegangen ist, dass auch im Krieg wieder Parteipolitik dominiert?
Ehrlich gesagt, nicht besonders, ich persönlich. Wir haben ja die Covid-Krise am Anfang einen Moment erlebt, wo kurz alle Parteien eigentlich zusammengestanden sind und sich so ganz geeint gezeigt haben. Mhm. Wir erinnern uns, der Moment ist dort auch nicht wahnsinnig lang, hat auch nicht wahnsinnig lang angehalten. Jetzt, glaube ich, gibt es in dem Fall einen entscheidenden Unterschied. Bei Corona ist die Situation am Anfang ja wirklich für uns alle wahnsinnig neu gewesen. Weder rechts noch links hat irgendwie gewusst, ob das jetzt ein Virus ist, das uns in Massen dahinrafft oder was jetzt da ganz genau passiert. Und beim Ukraine-Krieg, glaube ich, ist das anders so unfassbar, der auch mal war. Und ja, also die wenigsten von uns hätten wahrscheinlich so einen Angriffskrieg in Europa im Jahr 2022 noch erwartet. Und trotzdem glaube ich, dass halt der Krieg mit altbekannten Themen verknüpft ist. Es geht um Flüchtlinge, es geht um Integration, um Sicherheitspolitik. Und in diesen Themenfeldern haben halt Parteien und auch die meisten Menschen schon relativ gefestigte Positionen. Mhm. Und entsprechend schnell kommen dann auch alte Forderungen und Argumente wieder auf. Obwohl man natürlich muss sagen, dass gerade die SVP den Akzent schon ein bisschen anders setzt als in früheren Flüchtlingsdebatten.
Mich überrascht es auch nicht. Mir ist die genau gleiche Parallele zu der Covid-Krise gekommen. So, es ist da auch in dem Fall nur ein paar Tage gegangen, bis da Differenzen wieder auftreten sind. Es ist ein bisschen natürlich auch völlig normal, oder? Ich denke, alle oder fast alle in der Schweiz sind ja geeint im Schrecken über das, was passiert. Aber was denn im Detail genau die richtige politische Antwort von der Schweiz ist, da kann man natürlich gute Treue zum Teil unterschiedlicher Meinung sein. Darum ist es auch nicht ganz falsch, wenn so eine politische Debatte entsteht um gewisse Fragen, also Umgang mit Flüchtlingen, Umgang mit russischen Geldern und so weiter, so um zwei Beispiele zu nennen. Das ist durchaus irgendwo normal. Ich finde, angesichts von so einem Krieg kommt es dann noch ein bisschen darauf an, wie dass man Diskussion führt. Und dass jetzt zum Beispiel das Land hauptsächlich darum diskutiert, wer in die Arena geht und wer nicht mehr, das finde ich ehrlich gesagt schon ein bisschen absurd.
Was aber nicht heisst, dass wir nicht erst schnell darüber schwätzen werden nachher. Ist nicht verrückt, dass immer etwas wahnsinnig Schreckliches braucht, etwas in einer Pandemie oder in einem Krieg, dass die Parteien, auch wenn es nur ein kurzer Moment ist, wie Politik beiseite lassen und zusammenstehen?
Also wie gesagt, ich meine, es ist ja normal, dass es gewisse politische Debatten gibt, wie dass man auf eine politische Herausforderung reagieren soll. Und da gibt es unterschiedliche Antworten. Es ist nicht immer so, wie es in der Pandemie Diskussionen gegeben hat über Massnahmen, gibt es jetzt da natürlich auch Diskussionen, wie soll man mit den Flüchtlingen umgehen, wie soll die Schweiz sich positionieren als neutrales Land. Also ich finde, es ist normal, die Diskussion, und das Zusammenstehen, ja, das tönt immer so gut, aber es ist natürlich, wie soll man denn zusammenstehen, so wie die SVP findet oder so wie die SP findet, also das tönt in den sozialen Medien extrem gut, aber wir sind ja dann schon in den privaten Diskussionen beim Mittag nicht immer gleicher Meinung, also wieso sollen denn die gewählten Politiker im Bundeshaus in allen Fragen gleicher Meinung sein?
Ja, und in dem Fall kann man schon sagen, man kann jetzt entweder den Unterschied betonen oder Gemeinsamkeiten. Und die Gemeinsamkeiten gibt es ja im Moment schon auch. Also, dass die ukrainischen Flüchtlinge so solidarisch aufgenommen werden, dass die Hilfsbereitschaft so gross ist, dass man in Umfragen auch sieht, dass eigentlich über die Parteigrenzen hinweg die Leute das gut findet, dass man die Menschen relativ grosszügig aufnimmt und mit dem Schutzstatus S. Das wäre jetzt eine Gemeinsamkeit, die man zumindest in den ersten 4 Wochen auch hätte können betonen.
Gerade da finde ich es interessant, oder? Da ist ja auch die SVP, die sagt ja in ihren Kommuniqués, ja, wir sind auch für den Schutzstatus S, aber sie ist sich da seit am Anfang eigentlich leicht am Distanzieren. Am 4. März zum Beispiel, Tag 8 vom Krieg, hat sie ein Kommuniqué verschickt, wo sie damals noch gesagt haben, die Leute sollen gar nicht zu uns kommen, sondern wir sollen denen vor Ort helfen, also sprich Polen und Ungarn sollen alle aufnehmen. Von dem sind sie inzwischen ein bisschen abgekommen. Inzwischen sagen sie auch, Schutzstatus S ist okay. Aber sie sagen ja jetzt ja, aber wir müssen aufpassen, dass es keinen Missbrauch gibt. Also dort sehen wir, ich finde, wir haben eine breite Einigkeit unter den Parteien, dass wir sollen aufnehmen, dass wir sollen viel aufnehmen, dass wir sollen unbürokratisch sein. Aber die SVP, eigentlich im Moment als einzige Partei, meldet da so gewisse Vorbehalte an oder sagt, ja, aufpassen, es könnte auch Probleme geben. Und das könnte für die weitere Debatte durchaus noch relevant werden, die leichte Distanzierung, die die SVP markiert.
Bis jetzt macht sie das noch mal zurückhaltend. Kommt da noch mehr? Ist das ein Vorgemack auf etwas, was wir noch werden erleben?
Ja, ich glaube, Anzeichen für das gibt es im Moment. Oder? Man versucht im Moment, eine Debatte zu führen über die sogenannten echten und unechten Flüchtlinge. Da hat man ja schon viel darüber geredet und gelesen in den letzten paar Wochen. Und um jetzt gleich wieder auf das Beispiel zurückzukommen, das Paradebeispiel dafür ist jetzt wahrscheinlich die Aussage vom SVP-Fraktionschef Thomas Seschi, den er im Parlament gemacht hat. Es darf nicht sein, dass Nigerianer oder Iraker mit ukrainischen Pässen dann plötzlich 18-jährige Ukrainerinnen vergewaltigen. Im Moment wäre es für die SVP wahrscheinlich wirklich nicht opportun, um direkt auf die ukrainischen Flüchtlinge loszugehen, um die Ankunft dieser Menschen zu problematisieren. Das ist wahrscheinlich etwas, was von der Wählerschaft, von der SVP-Basis im Moment auch nicht gutiert würde, wenn man so die Umfragen anschaut. Aber man kann sich schon gut vorstellen, dass sich die Tonalität jetzt noch ein bisschen verschieben wird. Wir rechnen damit, dass sehr viele Leute aus der Ukraine werden in die Schweiz kommen. Von 50'000 ist die Rede, sind auch schon Zahlen kursiert bis zu 300'000. Und wenn so viele Leute kommen, dann ist das zwangsläufig mit Fragen verbunden, wie wo bringt man die alle unter, wo gehen die Kinder in die Schule. Und es wäre jetzt wenig verwunderlich, wenn dort dann der Fokus auch von der SVP verstärkt auf mögliche Probleme wird gehen, was eben zum Beispiel die Integration betrifft.
Im Moment ist ja die Solidarität und die Hilfsbereitschaft inklusive, also da würde ich durchaus auch die SVP einschliessen, ist sehr gross in der Schweiz. Und eben, Jacqueline hat so gesagt, Probleme werden natürlich erst sich mit der Zeit dann deutlicher werden, nicht nur auf politischer Ebene natürlich, sondern auch im Privat. Ich denke, im Moment nehmen auch sehr viele private Leute in ihrer Wohnung auf, wo dann nach 2-3 Wochen vielleicht auch merken, dass das eine Belastung wird sein. Also ich habe auch schon erste Leute gesehen, wo ihre Flüchtlinge gerne schon wieder würden abgeben auf Facebook und so. Und das Gleiche gilt natürlich auch auf gesamtstaatlicher Ebene, oder? Ich glaube, die weitere Diskussion hängt auch wesentlich von der weiteren wirtschaftlichen Entwicklung ab. Und ich meine, es ist sehr gut möglich, dass der Krieg zu einer, sagen wir, Wirtschaftsabschwächung, vielleicht zu einer Rezession könnte führen. Und nehmen wir an, in 2-3 Jahren oder schon in einem Jahr steigt die Arbeitslosigkeit. Das kann natürlich so eine Diskussion rund um Flüchtlinge auch verändern. Also ich denke, die grosse Einigkeit, die wir jetzt sehen, die wird schon nicht bleiben. Da bin ich recht sicher.
Nein, kürzlich eine grosse Umfrage zum Krieg und den Parteien. Und dort war schon sehr interessant, dass die Anhänger von der SVP ganz andere Meinungen hatten als alle Anhänger von allen anderen Parteien, was den Krieg angeht und auch was die Neutralität angeht. Was sind die Gründe dafür?
Ja, also bemerkenswert war ja zum Beispiel, dass immerhin 6% der SVP-Wählerinnen und Wähler gesagt haben, sie sympathisieren mit dem Putin. 40% haben angegeben, dass sie seine Motive zumindest nachvollziehen können, wenn sie den Krieg verurteilen. Das sind Werte, die wirklich um Welten höher waren als bei allen anderen Parteien. Dass man den Neutralitätsbegriff strikter auslegt in der SVP-Basis, das ist dann vielleicht ein weniger überraschend. Aber auch dort hat man tatsächlich sehr, sehr deutliche Unterschiede gesehen.
Also ich finde auch die 40%, die sagen, sie verstehen den Krieg oder den Angriff von Putin, die finde ich auch, das finde ich absolut bemerkenswert. Und es fängt natürlich schon vor dem Krieg an, oder? Es ist ja interessant, dass die ganze europäische Rechte oder sehr viele Exponenten von der europäischen Rechte, also sechs in Italien oder Marine Le Pen in Frankreich, die haben ja schon lange mit dem Putin sympathisiert, auch der Viktor Orban in Ungarn zum Beispiel. Und ich glaube, so die gewisse Faszination von der Rechte für ein strafgeführtes, konservatives Regime wie das von Putin, wo auch noch teilweise so mit so nationalen, konservativen Mythen unterfüttert ist, wo so die Wokeness im Westen ablehnt und sich da das Männliche hervorstricht und so. Das hat schon vor dem Krieg auf Sympathie gestoßen bei der europäischen Rechte. Und ich glaube, wir sehen das jetzt ein bisschen weit auch bei der SVP-Wählerschaft, dass da Teile, nicht alle, müssen wir auch betonen, es ist keine Mehrheit, aber es ist nur knapp keine Mehrheit, dass das auch bei der SVP-Wählerschaft jetzt auf einem fruchtbaren Boden fällt, die Art von Argument und von Sichtweise. Und dazu kommt vielleicht noch ein weiteres Argument, dass gerade in der SVP-Presse, konkret bei der Weltwoche, dass dort der Roger Köppel und seine Leute das die das Narrativ extrem stark bedienen, oder? Ich erinnere gerne an die Titelseite von der Weltwoche am Tag vom Kriegsausbruch. Dort war ein Bild von Putin drauf als Coverstory und der Titel war «Der Missverstandene». Und also gerade der Roger Köppel über seine Kanäle, der doch auch einen gewissen Einfluss hat, er bedient das natürlich und er bedient so und er erklärt da eben, warum dass der Putin da provoziert worden sei angeblich und dass quasi der Westen eben auch mitschuld oder viel zum Teil fast mehr schuld ist noch als der Putin. Wird bedient und das erklärt den hohen Wert von Putin-Versteher in Anführungszeichen unter der Wähler, SVP-Wählerschaft wahrscheinlich auch noch.
Genau, ich glaube wirklich, man kann da am Roger Köppel seinen Artikel lesen, den er an dem Tag vor Kriegsausbruch geschrieben hat. Und er sagt ja dort, der Westen hasse den Putin nur, weil er für all das stöche, wo wir da verteufeln. Nämlich eben, er listet dann auf Tradition, Familie, Patriotismus, Krieg, Religion, Männlichkeit, Militär, Machtpolitik und nationale Interessen. Und er hat ja dann noch dazu geschrieben, vielleicht sagt der Putin ja den Schock, den der Westen braucht, um wieder zur Vernunft zu kommen. Ich bin mit dir einig, Markus. Also ich glaube, man kann nicht davon ausgehen, das ist sicher nicht so, dass eine Mehrheit der SVP-Wähler am Putin seinen Krieg jetzt irgendwie als heilsamen Schock sieht. Aber es ist wahrscheinlich schon so, dass das konservative Weltbild, das da auch so ein bisschen zelebriert wird, dass das am durchschnittlichen SVP-Wähler halt näher ist und das Konzept vom starken Mann als der klassischen SP-Wählerin. Mhm. Und ich glaube, was vielleicht noch ein bisschen dazukommt, also auch noch bei einem Teil von der SVP-Wählerschaft, aber dass sich da gewisse Bubbles, wie man auf Neudeutsch würde sagen, überschneiden. Also man hat ja beobachten können, dass gewisse Kanäle von den sogenannten Corona-Skeptiker ziemlich nahtlos dazu übergegangen sind, jetzt seit Ausbruch vom Krieg Propaganda für die russische Seite zu machen. Und eben, ohne jetzt pauschalisieren zu wollen, aber es gibt, man weiss, dass es einen gewissen Anteil von SVP-Wählern gegeben hat, die während der Pandemie auf diesen Kanälen sehr aktiv gewesen sind. Und es ist jetzt natürlich gut möglich, dass sich die Leute zum Teil weiterhin schwergewichtig über die sogenannten alternativen Medien informieren und dort dann auch sehr viel russlandfreundliche Berichterstattung konsumieren.
Hm. Um das Kapitel SVP abzuschließen und um schnell über das Thema zu sprechen, wo der Markus schon ziemlich final abqualifiziert hat. Warum tut die SVP die Arena boykottieren und macht sie das zu Recht?
Also der Grund ist der gewesen, dass eben, es hat die Aussage von Thomas Eschi, wo er zwei Nationalitäten genannt hat und gesagt, es besteht jetzt Gefahr, dass irakische und nigerianische Flüchtlinge könnten Ukrainerinnen vergewalten, die eben auch mit irgendwelchen ukrainischen Papieren könnten in die Schweiz kommen, oder da hat er im Nationalrat gesagt. Und das ist dann in der Arena zum Thema geworden und der Moderator, der Sandro Prolz, hat dann den Thomas Eschi da konfrontiert, dass das einfach eine rassistische Aussage sei und dass das auch die Antirassismuskommission so sehe.
Wir können glasklar festhalten, Herr Eschi, am heutigen Abend, das, was Sie gesagt haben, ist rassistisch gewesen. Punkt. Ausrufezeichen.
Ja, Entschuldigung, also nein, die Aussage teile ich nicht, dass es rassistisch war.
Die Aussage teilen auch Strafrechtsexperten, die wir mit ihnen geredet haben, und auch die Eidgenössische Kommission gegen Rassismus. Da gibt es nichts daran zurück.
Die Kommission ist sehr politisch zusammengesetzt, sehr linkspolitisch.
Das ist jetzt ganz billig.
Nein, es ist so, Herr Protz.
Wir haben auch mit Staatsanwälten geredet, wir haben mit Strafrechtsexperten geredet. Das war rassistisch.
Das war seine Aussage und das hat dann mit einer gewissen Verzögerung, also im Moment hat Thomas Eschli der Sendung dann nicht gerade wahnsinnig gegen diese Aussage protestiert. Später haben sie dann gefunden, es ginge gar nicht, dass sich da der Protz als Richter und so aufspiele und darum gehen sie jetzt nicht mehr in die Arena. Das ist so das, was auf der Zeitachse passiert ist.
Genau, und Vermutung liegt natürlich nahe, dass das auch etwas mit einer Initiative zu tun hat, mit einem Initiativprojekt, das die SVP im Köcher hat im Moment. Die sogenannte Gebührenhalbierungsinitiative oder Gebührenreduktionsinitiative, die will, dass die Radio- und TV-Gebühren von heute 335 Franken auf maximal 200 Franken pro Jahr sinken. Und um die Diskussion anzuheizen, hat die Partei zuletzt oder haben verschiedene Exponenten der Partei immer wieder kritisiert, die SRG sei zu links und berichte unausgewogen. Mich hat es jetzt gedacht, als ich das Kommuniqué gelesen habe zum aktuellen Fall, ist eigentlich ziemlich genau der gleiche Wortlaut, wie es dort damit geheissen hat.
Und es ist tatsächlich nicht jetzt etwas Neues, oder? Sondern schon in den letzten Wochen haben gewisse SVP-Exponenten die SRG boykottiert. Es hat einen entsprechenden Artikel in den CH-Media gegeben, vor zwei, drei Wochen schon, wo auch aufgezeigt haben, dass auch der Marco Chiesa, wenn ich mich richtig erinnere, geht er, obwohl er Tessiner ist, nicht mehr ins Tessiner Fernsehen, oder? Es ist wie so jetzt nochmal so ein bisschen eine Zuspitzung. Die Arena ist halt eine populäre Sendung und so. Aber es ist, die SVP wirft am SRF schon seit Monaten, seit Jahren eigentlich vor, sie sind links und jetzt nehmen sie das eine Art zum Anlass, um das noch ein bisschen öffentlichkeitswirksamer zu positionieren, die Kritik. Oder es zeigt natürlich auch, wie, und eben umgekehrt hat ja dann auch die Grünen die Arena boykottiert, oder? Also die SRG, die Politisierung rund um die SRG, die nimmt da wie nochmal ein neues Ausmaß an, aber die gibt es natürlich schon lange, oder? Die Kritik an der SRG.
Eigentlich muss man vielleicht sagen, dass aus Sicht von der SVP wahrscheinlich ziemlich viel von der Welt links ist. Aber das ist jetzt der Punkt. Wer immer noch in die Arena geht, Achtung Überleitung, sind die Leute von der Mitte und sind die Leute von der FDP. Jetzt würde ich gerne kurz über die Mitte-Parteien reden. Es war einigermaßen erstaunlich, wie schnell die Mitte und auch wie schnell die FDP für die Sanktionen waren, oder?
Ja, wir haben das hier in der Redaktion ziemlich in Echtzeit können mitverfolgen. Ich glaube, am Tag vor dem Krieg hast du wahrscheinlich sogar du, Markus, hat es nicht nochmal nachgeschaut, aber haben dir einen Artikel geschrieben, wo unter anderem Exponenten von der Mitte und von der FDP zu Wort gekommen sind und gesagt haben, nein, das ist genau richtig, dass man nur Massnahmen trifft, um eben die Umgehung der Sanktionen zu verhindern. Und ich habe dann am nächsten Tag auch noch mal ein bisschen umtelefoniert, wo dann der Krieg losgegangen ist. Und dort haben dann auch so viele Leute schon am Morgen am Telefon gesagt, oh, das, was sie jetzt gestern gesagt haben, das müssen sie jetzt noch mal überlegen, ob sie das immer noch so sind. Und man kann das jetzt so ein bisschen hämisch sagen und so ein bisschen sagen, das sind jetzt ein bisschen Fähnchen im Wind, aber gleichzeitig muss man vielleicht schon auch sagen, also die Art und Weise, wie der Putin an diesem Donnerstagmorgen dort vor einem Monat in die Ukraine eingefallen ist, Das war ein Epochenbruch gewesen, oder? Und dass das die Schweiz auch ein bisschen durchschüttelt und die Schweizer Politik, das dunkelt einem bis zu einem gewissen Grad auch noch nachvollziehbar.
Ich habe das selber genau gleich erlebt wie du mit Leuten, aus diesen Parteien Politiker vor einem Tag vorher und einen Tag nachher geredet hat. Und die haben wirklich in diesen zwei Tagen dort gekehrt, von eben, dass sie sagen, jawohl, wir müssen übernehmen. Vorher haben sie nur gesagt, Umgehungsverhinderung. Und das ist, finde ich, schon das Bemerkenswerteste bis jetzt, was auf der Schweizer Seite in der Schweizer Politik passiert ist. Ich glaube, wir erleben im Moment wirklich eine gewisse Neudefinition von der Neutralität. Und es ist mir noch nicht ganz klar, ehrlich gesagt, wo wir am Schluss in dieser Diskussion werden landen. Das finde ich noch recht schwierig, oder? Und das merkt man auch, wenn man mit der Bundesverwaltung redet, mit Politikern redet. Also jetzt muss ja der Bundesrat Gassis einen neuen Neutralitätsbericht machen im Auftrag vom Parlament und so. Und da wird schon recht interessant sein, was denn dort drin stehen wird. Und wir sind da, ich glaube, ganz wenige Leute haben da schon ganz eine fertige Idee, außer die, die schon immer gefunden haben, Neutralität ist ein alter Hut. Oder wie die, wie der Christoph Blocher und so, die sagen, ja, wir müssen einfach integrale Neutralität halten. Die sind auch unverrückbar. Was bei denen einfach interessant sind, sie äußern sich dann nie zu der Frage, ob die Schweiz die Linie überhaupt hätte können durchhalten, dass sie die Sanktionen nicht übernimmt. Zu dieser Frage habe ich von Christoph Blocher, auch Roger Köppel und so bis jetzt keine Antwort gesehen. Sie blendet die Frage einfach aus. Meine These ist, dass wir sehr, sehr schnell unter extrem hohen Druck von den Amerikanern und den Europäern gekommen wären, wenn wir nicht mitgemacht hätten, weil wir so ein wichtiger Finanzplatz sind, die Schweiz, vor allem drum. Und darum finde ich das ein bisschen eine sterile Debatte, wenn man sagt, ja, wir müssen einfach strikt neutral bleiben und ja, nicht uns an den Sanktionen beteiligen. Aber das, finde ich, ist der bemerkenswerte Move, die Sanktionsübernahme aus meiner Sicht.
Wahrscheinlich hat der Druck schon angefangen, bevor der Krieg richtig losgegangen ist, wo die erste Diskussion schon stattgefunden hat. Wir haben kürzlich einen grossen Text gehabt über Russen in der Schweiz. Und um jetzt diese Debatte aufzunehmen, ein Kernpunkt in diesem ganzen Komplex ist das Laschen-Geldwäschereigesetz. Mitverantwortlich für das Gesetz, das erst 1,5 Jahre alt ist, sind massgeblich Vertreter von der Mitte und Vertreter von der FDP. Gibt es ein Anzeichen, dass die Haltung bei den Sanktionen wie auch auf andere Bereiche überschwappt, dass es auch zum Beispiel jetzt bei einem Geldwäschereigesetz Zeichen gibt, dass sich dort etwas ändern könnte, dass es dort schärfere Regeln gibt?
Das finde ich eine sehr spannende Frage, Philipp, weil ganz ehrlich, die SP ist ja sehr stark unter Druck gekommen. Die Kritik ist sofort gekommen. Ihr Linken haben da nicht gecheckt, dass der ewige Frieden noch nicht ausgebrochen ist. Und ihr wollt die Landesverteidigung klein halten. Und jetzt seht ihr, wie falsch das hier gelegen sind. Und die SP ist ein rechter Rechtfertigungsdruck gekommen. Und umgekehrt ist interessant, dass die Diskussion, die du jetzt ansprichst, bis jetzt eigentlich nicht stattgefunden hat. Also wir und andere Zeitungen haben aufgezeigt, wie wichtig der Schweizer Finanzplatz ist für russische Investoren, auch für russische Oligarchen, auch für russischen Rohstoffhandel, für russische Fluchtgelder, für russische Korruptionsgelder und so weiter. Aber bis jetzt habe ich nichts gesehen oder gehört, dass von bürgerlicher Seite irgendeine Aussage geworden wäre, man müsste da etwas ändern. Es sind viele Leute, weit ins bürgerliche Lager rein, haben ein ungutes Gefühl in der Rolle, die der Schweizer Finanzplatz für die Finanzierung vom russischen Regime spielt. Das würde ich sehr schnell anerkennen. Aber was wir daraus für Schlüssel ziehen, zu dem habe ich bis jetzt nicht gehört. Und vielleicht noch ein Gedanke zu dem. Es ist natürlich so, wenn wir jetzt würden die Schrauben anziehen, dann würden und könnten wir ja nicht einfach sagen, ja, wir wollen kein russisches Geld mehr. Im Moment mit den Sanktionen machen wir das. Aber wenn man etwas Grundsätzliches ändern würde, dann würden natürlich auch Leute von anderen Staaten betroffen sein. China, Saudi-Arabien, you name it, oder? Wo auch Geld da haben, wo auch Schweizer Aufenthaltsbewilligungen kaufen und so weiter und so fort. Also seit ein paar Jahren kommen mehr Chinesen. Chinesische Oligarchen, nenne ich jetzt das einmal in der Schweiz, also russische Oligarchen. Und dann würde natürlich so ein Teil vom Schweizer Geschäftsmodell würde grundsätzlich in Frage gestellt werden. Und da sehe ich bis jetzt noch kein Anzeichen, dass man da würde in die Richtung denken oder dass da eine Bewegung gäbe.
Ja, das ist ja eine Debatte, wo an sich eben, du hast es gesagt, auch nicht ganz neu ist. Man hat da ähnliche Fragen erörtert, wenn es mit die Leaks gegeben hat, Pandora Papers und wie es alle geheissen haben. Und bei diesen vergangenen Debatten war es nämlich ja schon auch so, dass gewisse Politiker von diesen Parteien so ein bisschen unter Rechtfertigungsdruck gekommen sind. Es ist aber so, dass die Recherchen so wichtig und relevant sind, ja, amig jetzt in der Schweiz nicht ganz so eine grosse Ausstrahlung vielleicht gehabt haben, manchmal, wie man es dann gerne gehabt hätte, aus Sicht von denen, die das recherchiert haben, oder dass das mit der Zeit wieder so ein bisschen versandet ist. Und ich habe das Gefühl, so ein Krieg, der hat von dem her ein bisschen eine andere Qualität, was den Druck von der Öffentlichkeit dann betrifft, den er erzeugt. Und je nachdem, wie sich das alles entwickelt, kann man sich schon vorstellen, dass der Druck dann sich weiter aufbaut und auch dort gewisse Positionen zum Kippen bringt. Aber wie du sagst, Markus, ist wahnsinnig schwierig, zum das im Moment voraussagen.
Und man muss vielleicht noch etwas ergänzen. Es ist sehr einfach zu sagen, ja, man muss jetzt das abstellen, da die Geschäfte mit diesen Unrechtsregimen und so. Das ist eine recht wohlfeile Position, die man auf Twitter oder auf Facebook sehr schnell formuliert hat und so. Es ist natürlich schon auch so, es wäre dann schon mit einem Preis verbunden, weil all die Geschäfte und die Geschäftsbereiche, die bringen dem Land recht viel Geld. In Form von Arbeitsplätzen, von gut bezahlten Arbeitsplätzen, in Form von Aufträgen für Dienstleistungen fürs Baugewerbe, in Form von massiven Steuereinnahmen, mindestens in gewissen Kantonen, wo dann wiederum, man kann dann schon über Zug spotten, aber faktisch, dass Zug dann in interkantonalen Finanzausgleich einzahlt, das ist Geld, das dann auch am Jura, am Kanton Bern und am Wallis zukommt. Und das darf man einfach alles nicht vergessen. Wenn wir auf die Geschäftsführer wollen verzichten, wäre das mit sehr hohen Einbußen verbunden. Und jetzt vielleicht ein bisschen polemisch gesagt, oder? Die Linke, die das vor allem kritisiert, das Geld, das aus diesen Geschäften rauskommt, das ausgeht, tut sie dann durchaus auch gern, oder? In dem Parlament.
Fakt ist aber auch, dass bis jetzt das Geschäftsmodell so funktioniert, dass man auch nie genau gewusst hat, wo passiert wirklich etwas Böses mit dem quasi. Und jetzt kann man einfach sagen, das Geld, das wir hier umsetzen, wird gebraucht, um einen Krieg zu finanzieren. Und das ist dann schon eine ganz andere Ausgangslage wahrscheinlich. Du hast die Linke angesprochen, Markus. Sie würde ja gerne die Diskussion führen. Wie machen wir unseren Finanzplatz sicherer? Wie kommen wir zu mehr Transparenz? Wie können wir unser Geschäftsmodell verändern? Die Diskussion findet nicht wirklich statt. Und die SP, man muss es glaube ich sagen, hat ziemlich hart jetzt im Krieg, oder? Um auch eine eigene Rolle zu finden.
Ich glaube auch, dass Kriegszeiten für linke Politiker nicht ganz einfache Zeiten sind. Im Krieg dominiert Militär, im Krieg dominiert Nationalismus, im Krieg dominiert Abschottung und so. Und das sind alles Bereiche, wo die Linke, wo ihre gegen DNA geht. Ich komme noch dazu, dass sie in der Defensive ist, auf der Landesverteidigungsschiene, oder? Weil dort, das mag natürlich gewisse Bürgerliche, die schon lange gesagt haben, die Welt ist nicht sicher geworden, die werden natürlich ein bisschen jetzt bestätigen durch die Entwicklungen. Man muss sagen, umgekehrt, dort, wo eben auch die SP bestätigt wird, die Linke, die schon lange von diesen Geschäften gewarnt hat, das ist interessanterweise, findet die Diskussion einfach weniger statt. Und wenn wir jetzt da würden den Herrn Wermuth oder Frau Meier fragen, dann würden sie wahrscheinlich uns vorwerfen, dass wir Medien zu wenig darüber schreiben, über den Aspekt. Umgekehrt schafft es die Linken auch nicht, das wirklich aufs Tapet zu bringen, interessanterweise. Oder im Kanton Watt sind gerade Wahlen gewesen, oder? Und die Linke steht ziemlich in der Defensive gewesen. Sie hat es offenbar auch dort nicht geschafft, der Wählerschaft aufzuzeigen, dass sie eigentlich in diesen problematischen Bereichen von der Schweizer Wirtschaft, die mit Russland sehr eng verbandelt sind, schon lange den Finger drauf gelegt hat, oder?
Ich bin einverstanden mit deiner Analyse, Markus. Und ich glaube, wenn man jetzt möchte beantworten, ob die Linke an der Urne dann leidet unter dieser Entwicklung, dann ist es wahrscheinlich für das dann einfach noch zu früh, weil wir sind in einer sehr frühen Phase von dem Konflikt, von dem Krieg. Und da ist natürlich die Dynamik extrem hoch, was die Meinungsentwicklung in der Bevölkerung angeht. Natürlich sind sehr viele Menschen, auch in der Schweiz, massiv verunsichert. Die Forderung nach einer Abrüstung oder einer pazifistischen Politik ist jetzt wahrscheinlich im Moment sicher nicht besonders mehrheitsfähig, zum Beispiel. Aber ich glaube, der Weiterverlauf von dem Krieg wird auch da wieder zeigen, wie nachhaltig die verschiedenen Eindrücke sind oder welche Themen dann im weiteren Verlauf von der politischen Debatte werden dominieren. Und man weiss aus Studien zu der sicherheitspolitischen Einstellung von der Schweizer Bevölkerung, dass die Haltungen, die wir da haben, zu dem Thema als Individuen in der Regel relativ stabil sind. Das heisst, auch nach Ereignissen wie 9/11 oder den Terroranschlägen in Europa ist es meistens erstaunlich nicht lang gegangen, bis die Leute dann wieder so ein altes Sicherheitsgefühl gehabt haben. Das sind so langjährige Untersuchungen, die das zeigen. Und ich glaube, da kommt es jetzt schon sehr darauf an, was für Ausmaß der Krieg annimmt, inwiefern sich das dann an der Urne auch wird niederschlagen.
Du hast jetzt gesagt, es ist nicht Zeit für Abrüstung und Pazifismus. Und da staune ich immer, muss ich sagen, weil es ist nicht in Zeiten des Krieges, wenn man sieht, wie wahnsinnig viel Leid Krieg anrichtet, genau dann der richtige Moment für Abrüstung und Pazifismus. Aber nein, ich sehe das natürlich schon. Wenn man es jetzt kurz zusammenfasst.
Darf ich noch schnell etwas ergänzen? Ich finde bei den Linken einen wichtigen Aspekt, finde ich, haben wir noch ein bisschen vergessen. Nämlich die Anti-F-35-Initiative. Das finde ich schon recht interessant, oder? Die hat ja die SP und die mit anderen linken Gruppierungen lanciert vor dem Krieg. Die sind am Unterschriften sammeln. Und in dieser Umfrage, die Jacqueline am Anfang zitiert hat, von uns, oder? Dort sieht man, dort haben wir auch gefragt, was die Leute finden von dieser Initiative. Die würde im Moment deutlich abgelehnt werden, gemäss dieser Umfrage. Und was ich vor allem interessant gefunden habe, sogar unter der SP-Wählerschaft stimmt der Initiative im Moment nur die Hälfte zu, oder? Und das ist für mich, bei den Grünen weiss ich jetzt die Zahl nicht auswendig, aber bei der SP ist es 50%, sagt sie, würde deren zustimmen heute, oder? Das ist extrem wenig für eine klare linke Initiative. Und das zeigt, wie die SP eben auch intern ein bisschen in zwei Lager zerfällt unter dem Eindruck von dem Krieg, oder? So würde ich wirklich sagen, so ein bisschen klar pazifistische Lager, wo jetzt sagt, jetzt erst recht, und dann eher so, würde ich sagen, das moderat, so eher, ich habe das vielleicht das realpolitischere Lager, wo die Landesverteidigung immer schon einigermaßen unterstützt hat, wo sich jetzt da abgrenzt. Mir hat also diese Woche auch ein SP-Nationalrat zu Bern gesagt, dass er die Initiative einen völligen Kaffee findet, oder? Auch aus verfassungsrechtlichen Gründen und so. Also das wird auch parteintern noch ein bisschen Spannungen geben, glaube ich, wenn sie die Initiativen aufrechterhalten, was ich davon, heute davon ausgegangen.
Fassen wir zusammen zum Schluss. Bei der SVP merkt man, da kommt wahrscheinlich noch mehr. In der Mitte gibt es Bewegung, die man nicht genau weiss, wohin. Und die SP hat es nicht ganz einfach. Habt ihr das Gefühl, der Krieg wird die Schweizer Parteienlandschaft nachhaltig prägen?
Nein.
Und du, Markus?
Ich glaube auch nicht, dass es sich nachhaltig wird verändern. Wir haben die Diskussion schon vor 2 Jahren geführt, am Anfang von der Pandemie. Und jetzt ist die Pandemie so, nein, sie ist eben noch nicht vorbei, aber wir haben auch
gesehen, sie ist nicht vorbei.
Ja, dann noch nicht so richtig. Und auch dort hat sich ja nichts Fundamentales verschoben, oder? Mit einem gewissen Anlauf, mit einer gewissen Verzögerung kommen die alten Muster, die alten Positionen wieder hervor, auch bei den Parteien. Sage ich das Gleiche mit Jacqueline ja im Wort. Ich glaube auch nicht, dass es längerfristige fundamentale Änderung bringt.
Wir werden es sehen. Ich würde sagen, mit dem beenden wir das aktuelle Politbüro zu den Schweizer Parteien und den Folgen des Ukraine-Krieg. Danke fürs Mitschwätzen, Jacqueline Büchi in Zürich, Markus Häfliger in Bern. Mein Name ist Philipp Loser und wir hören uns in 2 Wochen wieder. Danke fürs Zuhören. Ciao zusammen.
Ciao zusammen.
Tschüss.